Ja, wir sind mitten in einer Serie, wo man vielleicht so auf den ersten Moment den Zugang nicht so hat. Es sind die Hauptopfer im Alten Testament vom Judentum, wo ja heute nicht mehr praktiziert werden, weil auch die orthodoxen Juden keinen Tempel haben, wo sie die Opfer erbringen können. Und gleich habe ich gemerkt, beim Auseinandersetzen mit dieser Thematik, die uns so fremd ist, was für eine Tiefe, was für eine Bedeutung in diesen Opfern liegt, die uns auch im Blick auf das Neue Testament so vieles offenbart, im Blick auf Jesus. Und heute geht es um den Alltag. Wenn wir über das Opfer vom Speisopfer nachdenken, dann geht es um mein ganz alltägliches Leben. Und es geht eigentlich genau um das, was wir jetzt gesungen haben in diesem Lied. Du bist die Quelle des Lebens. Und da möchten wir miteinander drüber nachdenken. Ich möchte den Rahmen nochmal ein bisschen spannen, dass wir vielleicht ein bisschen reinkommen, um was es geht und wo wir uns eigentlich befinden. Wir haben die verschiedenen Opfer im dritten Buch Mose, im Levitikus, in den Kapitel 1 bis 7. Letztes Mal haben wir das Brandopfer, das Königsopfer miteinander angeschaut. Und ich weiss nicht, ob euch das eine und das andere vielleicht noch nachgegangen ist aus der letzten Predigt. Ich frage jetzt einfach einmal. Hat jemand etwas mitgenommen vom letzten Mal, ein Gedanke oder ein Bild, das ihn noch begleitet hat aus dem letzten Sonntag, wer da war? Ihr könnt es einfach rufen, ich sage es noch mal von da vorne, dass es alle hören. Stellvertretung. Dass alles verbrennt worden ist von dem Opfer, nichts übrig behalten. Alles ist zu Gott aufgestiegen. Der liebliche Geruch. Der liebliche Geruch, genau. Es war ein Opfer vom Dank, das Brandopfer. Freiwilligkeit. Es war nicht ein Opfer, das man abbringen musste. Man durfte es dürfen abbringen, weil man in die Beziehung eintreten wollte mit Gott. Genau, es war ein reines Opfer. Das Tier, das geopfert wurde, war ein vollkommenes Tier. Fehlerlos, noch jung auch. Für mich persönlich war es so der Aspekt vom Zuentdecktwerden. Das Opfer in seiner Vollkommenheit, in seiner Schönheit, wo steht für Jesus, hat die Herrlichkeit, die es hatte, übertragen auf den Opfernden. Also letztlich ist es um die Herrlichkeit gegangen. Und Gott hat den Opfernden angeschaut durch die Herrlichkeit des Opfertiers. Wie viel mehr, wenn er uns durch Jesus anschaut, sieht er die Herrlichkeit. Heute gehen wir ins zweite Kapitel, das ist ein ganz besonderes Opfer. Es war oft ein Begleitopfer, das Speisopfer. Hat also Bedeutung im Zusammenhang mit einem anderen Opfer. Es steht auch in einem ganz engen Zusammenhang zum Brandopfer, das werden wir nachher dann noch sehen. Und es war auch darum speziell, weil es unblutig war. Es sind keine Tiere geopfert worden. Und es ist kein Blut geflossen. Und zum einfach auch noch mal erinnern, in welchem Rahmen dass die Opfer stehen. Wir haben letztes Mal gehört, dass das dritte Buch Mose eigentlich Vaikra heisst. Er ruft. Gott ruft. Er ruft in die Beziehung. Er ruft in die Heiligkeit. Und natürlich für uns noch eine ganz andere Bedeutung hat, wie wir wissen, wir sind heilig, wir sind rein durch Jesus. Und gleich die Hingabe, die Absonderung, das Leben wollen für ihn, das reserviert sein für ihn, das Wünschen und Sehnen danach, dass auch mein Leben darf ein Wohlgeruch sein für Gott. Und das, was wir oft als Last empfinden in diesen Opfern und in diesen Gesetzen, ist eigentlich letztlich eine Hilfe, ein Rahmen, den Gott gegeben hat, dass er gesagt hat, das ist möglich, so könnt ihr eine Beziehung treten mit mir. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, wir wollen, wenn wir über die Opfer nachdenken, einen Fokus haben, nämlich Jesus selber. Wir wollen es auslegen und darüber nachdenken im Blick von Jesus, auf Jesus, der all diese Opfer erfüllt hat. wo all das in Vollkommenheit ist, wo wir darüber nachdenken. Wir möchten reinlesen ins zweite Kapitel aus dem dritten Buch Mose. Wir lesen nicht das ganze Kapitel, sondern so ein bisschen auszugweise Vers 1 bis 8 und nachher 11 bis 13. Wenn jemand dem Herrn ein Speiseopfer bringen will, da wissen wir schon, das Will, die Freiwilligkeit, da haben wir letztes Mal schon dran, sind wir letztes Mal schon drauf gestoßen, so soll dieses aus feinem Mehl bestehen. Er soll Öl darüber gießen, etwas Weihrauch hinzufügen und dieses Opfer zu den Nachkommen Aarons, das sind Priester, bringen. Dann soll einer von ihnen eine Handvoll des mit Öl vermischten Mehls und den ganzen Weihrauch nehmen und diesen Teil des Speisopfers auf dem Altar verbrennen. Ein solches Opfer gefällt dem Herrn. Der Rest des Speisopfers steht Aaron und seinen Nachkommen zu. Er, also der Rest, gilt als besonders heilig, denn er ist ein Teil des Opfers, das für den Herrn auf dem Altar verbrannt wurde. Die Elbefelder sagt da, ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Obwohl es unblutig ist, ist es hochheilig. Wenn jemand etwas im Ofen Gebackenes als Speisopfer darbringen will, muss dies aus feinem Mehl und ohne Sauerteig zubereitet sein, mit Öl getränkte Kuchen oder mit Öl bestrichene Fladen. Wenn das Speisopfer auf dem Backblech gebacken ist, stellt euch bitte kein Backofen mit einem Backblech vor. Wir kommen nachher dann da noch drauf zurück. Soll es aus feinem Mehl und Öl, aber ohne Sauerteig zubereitet sein. Brecht es in Stücke und gießt Öl darüber, denn es ist ein Speisopfer. Wird das Opfer in einer Pfanne zubereitet, sollen ebenfalls feines Mehl und Öl verwendet werden. Ihr sollt das Speisopfer so zubereiten und anschließend dem Herrn darbringen. Gebt es dem Priester, der es dann zum Altar bringt. Verwendet für die Speisopfer, die ihr dem Herrn darbringt, keinen Sauerteig, denn Sauerteig und Honig dürft ihr nicht als Opfer für den Herrn verbrennen. Ihr dürft sie mir zwar mit den ersten Früchten eures Feldes bringen, aber ihr dürft sie nicht als Opfer auf dem Altar verbrennen. Würzt alle eure Speiseopfer mit Salz. Vergesst es nie, euren Speiseopfer Salz hinzuzufügen. Das Zeichen für die Beständigkeit des Bundes eures Gottes. Salzt alle eure Opfergaben. Es war jetzt eine Fülle und vielleicht nicht gerade so auf Anhieb ansprechend. Ich habe mal 3 Abschnitte gemacht. Wir werden uns die Zutaten etwas genauer anschauen, weil die haben ganz eine grosse Bedeutung. Auch die Zubereitung von diesem Speisopfer hat eine Bedeutung. Und nachher werden wir über den Umgang mit dem Speisopfer noch nachdenken, weil ich glaube, dort erschließt sich, was es für uns zu sagen hat. Und ich möchte auch wieder anfügen, wie das Opfer im Hebräischen heisst. Wir haben das letzte Mal das Brandopfer, Ola, das Aufsteigende. Auch bei diesem Opfer kommt das Wort Opfer gar nicht drin vor. Es heisst nämlich einfach Mincha, das Geschenk, die Gabe. Ein Opfer, das ein Geschenk ist, eine Gabe. Wir haben das letzte Mal schon Opfer, ist ein Liebesakt. Etwas, das ich verschenke von mir, von meinem Herz, als Dank, als Verehrung, als Freundschaft. Hingabe will ich ausdrücken mit einem Opfer und auch meine Abhängigkeit. Das ist der Rahmen von diesem Opfer, bevor wir jetzt über die verschiedenen Zutaten nachdenken. Ich habe sie euch hier mitgebracht. Das Erste, was genannt wird, ich habe hier eine Schüssel Öl, Schüssel Mehl mitgebracht. Das Erste ist Mehl. Das kommt immer wieder. Das ist das Erste, was genannt wird, oder? Mehl in dieser Form und nicht als Korn direkt von der Ernte. So ist das Mehl brauchbar. So kann man es einsetzen. So macht man Brot. Und Brot ist ein Grundnahrungsmittel. Für uns vielleicht heute nicht mehr so. Wir haben den Zugang vielleicht nicht mehr so. Aber im Nahen Osten noch heute, wenn man nur auf den Balkan oder woher auch immer, also schon viel näher bei uns, ist überall Brot zu jeder Speise dazu. Und ich glaube, das ist Ausdruck noch von dem, sie haben noch einen Zugang zu dieser ganz grundlegende Wahrheit, dass Brot und alles, was man aus dem Mehl kann, zubereiten kann, Teil ist vom alltäglichen Leben. Und so steht das Mehl für deinen und meinen Alltag. Für den Alltag dortmal von den Juden. Für die ganz grundlegende menschliche Existenz. Und in dieser Form, da hat es kein Klümpli drin, da hat es kein Viechli drin, kein Dreck, es ist reines Mehl. Und das war zu dieser Zeit noch viel, viel schwieriger gewesen, hier, so Mehl zu haben, wo man noch keine gute Keller hatte, wo man noch keine schöne Küchenkästchen hatte, wo man vielleicht luftdicht verschliessen konnte oder irgendwelche richtig guten Gefäße zum Aufbewahren. Das hat also etwas bedeutet, so fein gemahles, wunderbares, reines Mehl. Und ich glaube, da merken wir schon ein bisschen etwas, in welche Richtung das es zielt. Von Jesus selber wird in Jesaja 4 zum Beispiel gesagt, Jesus, die Frucht der Erde, es steht natürlich nicht ganz so dort, es steht, es ist eine Prophetie im Blick auf Jesus, an jenem Tag wird der Spross des Herrn, ist also Jesus gemeint, zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes. Was ist die Frucht vom Land? Das Korn, der Weizen. Jesus selber als die Frucht, wo Herrlichkeit ist. Und wenn Mehl fürs Leben steht, für die menschliche Existenz, dann hat das Speisopfer Jesus in seinem Leben im Blick. Es geht nicht um den Tod, das sagt uns ja schon die Realität oder die Tatsache, dass es eben nicht ein blutiges Opfer ist. Es geht um das Leben von Jesus in seiner Vollkommenheit, in seiner Fehlerlosigkeit, in seiner Reinheit. Ohne irgendwo ein Stäubli Dreck, ein Stäubli von Sünde. Jesus, das Mehl. Wer mag sich noch erinnern, was die zweite Zutat war? Das Öl, genau. Ich habe euch hier auch ein Fläschchen Öl mitgebracht. Olivenöl. Ganz spannend, dass der Olivenbaum im dürren, steinigen Gebiet am besten wächst. Dort ist er am fruchtbarsten. Und wer weiß, wie lange es gab, bis ein Ölbaum das erste Mal Frucht trägt? Wenn ich so frage, muss es lang gehen? Es geht 7 Jahre, bis er das erste Mal Frucht bringt. Und in voller Frucht, also dass er wirklich regelmäßig und volle Frucht bringt, da rechnen wir ab dem 14. Jahr damit. Also da merkt man schon etwas, auch wieder von dem Wert, von der Bedeutung, die das Öl hat. Und im Alten Testament ist ganz klar, für was das Öl steht. Öl hat immer mit Salbung zu tun und ist auch ein Symbol vom Geist Gottes. Mit Heiligem Geist gesalbt. Das lesen wir an verschiedenen Stellen. Und wir wissen auch, wer gesalbt worden ist. Priester und Könige, die einen speziellen Auftrag hatten. Interessanterweise wird uns da im Text gesagt, es gibt 2 verschiedene Formen, wie man das Öl brauchen soll. Einerseits unter das Mehl gemengt, also verarbeitet. Oder die fertige Speise tränkt, beträufelt heisst es da, im Hebräischen steht da der Begriff gesalbt. Also das Mehl oder auch die Speise soll mit dem Öl gesalbt werden. Und ich glaube auch wieder, die 2 Formen, die haben Bedeutung. wenn wir an Jesus denken. Das gemengte Öl ist seine Zeugung. Er ist gezeugt worden vom Heiligen Geist. Das macht seine Vollkommenheit aus. Er ist nicht von Menschen von sündiger Natur. Er ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. In einer Vollkommenheit und Reinheit, wie es niemand von uns hat. Aber er, zeugt vom Heiligen Geist, ist die Reinheit. Und in seinem Leben als Mensch hat es einen zweiten Moment gegeben, wo er auch noch gesalbt worden ist. Viele von uns kennen den Moment. Es ist der Moment der Taufe, wo der Heilige Geist in ihn gekommen ist und ihn ausgerüstet hat. Wenn Jesus selber, der vom Heiligen Geist gezeugt worden ist, die Ausrüstung und Erfüllung, die Salbung vom Heiligen Geist gebraucht hat, wie viel mehr denn ich? Einfach vielleicht ein Gedanke zum Weiterdenken. Ich komme nachher dann nochmal darauf zurück. Der nächste Bestandteil, ich weiss nicht, was das war. Weihrauch, der ist noch vorher gekommen. Ich habe ihn euch da, ich habe ihn schon mal angezündet, aber es braucht ihm ein Moment, bis er anfängt zu schmücken. Weihrauch. Da ist er auch noch, er steht da hinten her. Das ist der zweite, kostbare, teure Stoff, der da verwendet wird. Ein Aromastoff, wo wir nicht so den Zugang haben dazu. Ich weiss auch nicht, wie gern das ihr Weihrauch schmeckt. Im Orient ist das ein Wohlgeruch. Das kannst du überall schmeckst das. Und auch in den katholischen Kirchen zum Beispiel wird er ja immer noch verbrennt. Ich weiss nicht, so der abgestandene Gestank, sage ich jetzt mal, vom Weihrauch, den kennen wir. Aber das ist ein Wohlgeruch, der da durchs Anzünden entsteht. Vielleicht verbreitet er sich bis am Schluss vom Gottesdienst, ich hoffe es. Mir ist als erstes in den Sinn gekommen, dass Jesus mit Weihrauch beschenkt worden ist. Und ich habe mich gefragt, ist das nicht ein prophetisches Zeichen gewesen im Hinblick auf sein Leben, wo soll zu einem Wohlgeruch und als Wohlgeruch aufsteigen zum Vater. Und Jesus hat seinen Dienst in der Kraft vom Heiligen Geist gemacht und in der Verherrlichung als Wohlgeruch für den Vater hier auf der Erde. Ist euch etwas aufgefallen bei dem Weihrauch im Text? Es ist ein kleines Detail, das man ganz gerne überliest. Ich habe es auch 2-3 Mal lesen, bis ich es gemerkt habe. Wenn es zu den Priester gebracht wird, das Opfer, also die 3 Sachen, die wir jetzt hier mal haben. Er nehme davon seine Handvoll von seinem Weizengrieß und seinem Öl. Also da würde jetzt der Priester reinlangen, nehmen. Da würde er davon nehmen. Und dann heisst es, und von seinem Öl samt all seinem Weihrauch und verbrenne es auf dem Altar. Also der Weihrauch ist in Gesamtheit verbrennt worden. Vor allem anderen hat nachher der Priester dürfen haben, den Weihrauch nicht. Der ist ganz exklusiv für Gott reserviert gewesen. Was war im Leben von Jesus ganz exklusiv für den Vater? Was ist nur zum Vater aufgestiegen? In seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, in diesen Zeiten, in der Zweisamkeit mit dem Vater, in diesem Moment, wo er am Volk entgegengetreten ist, wo er nicht Honig um den Bart geschmiert hat, sondern Klartext geredet hat, weil er einfach die Wahrheit vom Vater weitergegeben hat. Wo er nur ihn im Blick hatte und wo es ihm nicht darum gegangen ist, angenommen zu werden von den Menschen, sondern nur ein Wohlgeruch für den Vater zu sein. Vielleicht gibt es noch weitere Aspekte. Vielleicht kommen da noch mehr Sachen in den Sinn. Aber es hat Sachen gegeben im Leben von Jesus, die sind nur für den Vater gewesen. Ein Wohlgeruch für ihn. Und dann, ja, haben wir zum Schluss noch das Salz. Ja, den Weihrauch habe ich da noch übersprungen, genau. Haben wir da noch Salz, wo ganz wesentlich zu dem Opfer dazugehört hat. Salz ist ebenfalls sehr kostbar gewesen, ist für Geschmack verantwortlich, oder? Wir wissen alle, wie ungesalzenes Brot schmeckt. Also ich weiss es, ich vergesse ab und zu mal Salz. Oder Suppe, wenn sie nicht genug gesalzen ist. Salz ist für den Geschmack ganz wesentlich, aber ist zu dieser Zeit auch Konservierungsmittel gewesen. Was mit Salz behandelt wurde, ist sturhaft gewesen, haltbar geworden. Kein Wunder, dass Salz bei jedem Opfer hat müssen vorkommen, weil es immer Hinweis war auf den Bund. Jeder Bund, der im Alten Testament geschlossen worden ist, ist mit Salz, ist Salz drin vorkommen. Immer. Es gibt keinen Bund, wo das nicht passiert. Jeder Bundesschluss ist auch mit einem Essen besiegelt worden. Und dort ist Salz auch noch mal drin vorkommen. Wir werden ja das Passamal, also Zedervier, auch erleben in 2-3 Wochen. Dort werden wir am Salz auch wieder begegnen. Und wenn sie nicht haben können essen miteinander, die Bundespartner, dann hat man Salz im Fall pur gegessen. Einfach, um das deutlich zu machen, um was es geht bei diesem Bund. Ein Bund hat immer den Charakter von Ewigkeit, von Dauerhaftigkeit, von Standhaftigkeit. Jesus als der und das Opfer vom neuen Bund hat einen ewigen Bund geschlossen für uns. Und das kommt im Salz zum Ausdruck. Wir merken, wenn wir die verschiedenen Zutaten anschauen, was für einen Bezug dass sie zum Leben von Jesus haben. Zu seinem Menschsein, wo aus der Kraft vom Geist, vom Öl gelebt worden ist, wo ein Wohlgeruch war zu seiner Nähe und wo die Kostbarkeit von dem Bund, wo wir Teil dürfen sein, davon zum Ausdruck bringt. Und dann habe ich ja gesagt, Zubereitungsart sei auch noch wesentlich. Die Opfer, die sind zubereitet worden. Und da in dieser Übersetzung kommt es nicht so deutlich zum Ausdruck. Entweder sind sie im Ofen gebacken worden oder sie sind in einer Pfanne oder in einem Topf ins Feuer gestellt worden. Das sind die 3 verschiedenen Bedeutungen, die wir da haben. Also das mit dem Backblech, oder wäre der im Ofen. Und das andere ist entweder im Topf oder in der Pfanne gemacht worden. Und der Unterschied von diesen Opfern ist die Unterschiedlichkeit von der Hitze. Aber es ist immer ins Feuer gekommen. Entweder mit rein oder aufs Feuer drauf. Jesu Leben ist genauso wie mir immer wieder getestet worden. Immer wieder angefochten gewesen, herausgefordert. Und der Weihrauch, der schmeckt nur, wenn er angezündet wird, so richtig. Also ich kann natürlich, wenn man da die Nase dran hebt, schmeckt man schon auch etwas. Aber der wirkliche Geruch von dem wird in der Hitze deutlich. Und ich glaube, das ist im Leben etwas, das ganz kennzeichnend ist. Dort, wo wir unter Druck kommen, dort, wo es die Hitze vom Leben uns zusetzt, dort wird sichtbar, was wirklich in unserem Leben ist. Und die verschiedenen Zubereitungsarten, die wollen uns das deutlich machen. Es wird auch gesagt, was nicht gebraucht werden soll. Nämlich Sauerteig. Den hat man dürfen brauchen im Alltag, das ist klar. Aber Sauerteig hat im Biblischen ihnen immer den immer der Zusammenhang von Sünde. Und das gehört nicht zu Gott, in Gottes Gegenwart. Beim Honig finde ich es ein bisschen schwieriger, das habe ich nicht so ganz herausgefunden, weil das ist eigentlich sehr ein positives Bild, auch in der Bibel. Es wird ja davon geredet, zum Beispiel, dass Volk wird das Land, wo Milch und Honig fließt, finden. Oder auch im Hohelied geht es immer wieder um den Honig. Was aber auch erwähnt wird in der Bibel ist, Honig kann einem verleiden. Wenn es viel Honig isst, in den Sprüchen, im Sprüch 25, lesen wir das, dort heisst es, isst nur so viel Honig, dass er dir nicht verleidet. Oder wir brauchen ja die Redewendung, einander Honig um den Bart zu schmieren. Da merken wir auch etwas von dem, dass zum Zweck etwas erreichen, sagen wir ein Wort, das wir vielleicht gar nicht so meinen. Vielleicht hat es diesen Aspekt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass die Mittel da oder die Zutat, die wir da haben, wirklich so den ganz direkten Zusammenhang im Blick auf Jesus haben, den ich beim Honig nie finden oder herstellen kann. Ich weiß es nicht, es ist da einfach nochmal speziell erwähnt. Der Umgang mit diesen Opfern, es musste verbrennt werden, der Weihrauch komplett, alles andere in Teil. Und den Rest haben die Priester dürfen haben. Ich glaube, das hat Bedeutung. Neutestamentlich gesehen sind wir die Priesterschaft, Gottes königliche Priestertum. Und er hat das Opfer geteilt mit den Priestern im Alten Testament. Und Jesus hat er auch geteilt mit uns. Wir dürfen Anteil haben an dem Opfer, das Jesus gebracht hat für uns. Und die Priester haben gegessen von diesem Opfer. Und das ist so mein letzter Punkt und auch das, was ich uns mitgeben möchte. Neben dem, dass das Leben von Jesus für uns ein Beispiel ist, in diesen einzelnen Element vom Mehl, von unserer menschlichen Existenz, wo er weiss, was es heisst, Mensch zu sein. Wo er sich wünscht, dass wir ein vollkommenes Leben leben, nicht aus uns selber, sondern aus dieser Kraft vom Heiligen Geist. Wir können es gar nicht. Wir sind das reine Mehl durch das Opfer von Jesus. Und durch den Geist kommen wir Kraft über, das Leben zu seiner Nähe zu leben. Wo und wie kann mein Leben ein Wohlgeruch sein? Wo macht mein Leben Ehre und zeigt Gottes Ehre, Gottes Herrlichkeit, wenn sie Iwaka, die Ruhmreiche, die Herrliche heisst, oder? Die Glänzende. Wir sollen alle sein, was sie in unserem Leben. Und ihn verherrlichen mit unserem Leben, sollen Wohlgeruch aufsteigen. Und Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr sollt das Salz der Erde sein. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Was für einen Geschmack bringen wir in die Welt hinein? Was für einen Geschmack bringen wir in die Welt hinein? Sind wir fad? Sind wir das Gegenteil? Es gibt auch die überwürzte Suppe. Was für einen Geschmack sind wir in dieser Welt? Und das alles ist letztlich von der Frage geprägt, von was nähre ich mich? Von was ernähre ich mich, geistlich gesehen? Und wenn Jesus mein Speisopfer ist und ich als königliche Priesterin und du als königlicher Priester, als königliche Priesterin von Jesus darfst nähen, ist die Frage, wie nährst du dich von ihm? Wo wird er zu deiner Speise? Ich habe mir ja einfach noch so ein paar Stichworte, die ich abschliessen möchte damit. Wie kann ich mich von Jesus nähren? In dem, dass ich sein Leben anschaue und mich von ihm fühlen und prägen lasse, weil ich ihm immer ähnlicher möchte werden. In dem, dass ich mir immer mehr bewusst wird, wer ich bin in ihm und was ich habe durch ihn, durch ihn. Ich bin vollkommen, weil er vollkommen ist. Es ist seine Herrlichkeit, die mich zudeckt. Ich bin gerecht durch ihn. Ich bin ein Kind vom Vater durch ihn. Was habe ich und was bin ich durch Jesus? In dem, ich nähre mich in dem von Jesus, in dem, dass ich es mache, wie er mich immer wieder füllen lasse von dem Geist. Ihm immer wieder Raum gib, ihn immer wieder suchen. Ich kann so vieles tun ohne den Geist. Ich mache einfach. Aber ich will ein Leben leben, das geführt ist und geleitet von ihm. Das Lesen von seinem Wort ist unser Brot, nährt unseren Geist. Jesus selber ist das Wort vom Leben geworden. Das Abendmahl ist für mich so ganz eine konkrete Nahrung, die ich auch schmecken und aufnehmen darf. Und vielleicht ist es gerade in den Hitzezeiten in meinem Leben daran, mich wirklich zu nähren. Vielleicht das sogar täglich zu mir zu nehmen. Abgesehen davon, dass man es eigentlich jeden Tag bräuchte, sowieso. Das bewusst machen. Er ist meine Nahrung. Wie nähre ich mich von Jesus? Vielleicht schmecken das. Es fängt an. Und das andere ist das Fasten. Dort, wo ich verzichte und zum Ausdruck bringe, Jesus, ich nähre mich von dir. Ich brauche die Nahrung, die mehr ist als die Nahrung für meinen Körper. Ich verzichte bewusst, dass du Raum bekommen kannst. Mein Geist klar wird und dich aufnehmen kann. Und nicht zuletzt glaube ich, dass Anbetung Nahrung ist, die wir von Jesus nehmen können, indem wir ihn anschauen, so wie er ist. Er uns immer grösser wird, wir immer mehr erkennen, was er tun hat für uns und was er noch heute tut für uns. Jesus ist ein Speisopfer für unseren Alltag denkt, nicht für den Sonntag. Oder vielleicht am Morgen oder am Abend, wenn ich noch gerade so einen Gedanken habe, sondern für meinen Alltag. Mit der Frage verbunden, wie nährst du dich von Jesus in deinem Alltag? Er möchte deine Nahrung sein, das Brot von deinem Leben. Amen.